Und hier direkt schon mal eine Warnung an dich. Also wenn wir am Ende des Jahres wieder das Draftspiel machen sollten und ich dir großzügig den ersten Pick überlasse und du dann Muchova nimmst, dann beende ich den Podcast auf der Stelle. Also überleg dir das gut.
Ja, dadurch, dass du es jetzt nochmal so gesagt hast, werde ich drüber nachdenken.
Okay.
Die zweite Woche der US Open 2024 ist in vollem Gange und wie angekündigt meldet sich CrossCourts mit einer neuen Folge zurück. Und da Stefan Schnürle und ich richtige Experten sind, sind unsere Power Rankings auch super aufgegangen. Ich würde sagen, wir haben fast alles richtig vorhergesagt. Also fast zumindest. Hi Stefan, grüß dich.
Hi Dennis. Also ich habe beide zumindest gewonnen, wenngleich es zugegeben auf niedrigem Niveau war.
Ja, können wir vielleicht später noch so ein bisschen drauf eingehen. Es ist ja einiges passiert, das muss man wirklich sagen, aber lass uns mal beginnen mit den zum Teil wieder sehr spät angesetzten bzw. spät zu Ende gegangenen Matches. Ich habe es einmal am eigenen Leib erfahren, bei Zverev gegen Echeverry war ich morgens um 8.30 Uhr fertig, glaube ich. Das war ja auch fast ein neuer Rekord in New York. Also gut, ich meine, ich um 8.30 Uhr ist das eine, aber da auf dem Platz zu stehen, um dann wirklich erst tief in der Nacht fertig zu sein, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Hier am Mikrofon ist das alles noch ein bisschen entspannter. Arina Sabalenka musste auch einmal nach 1 Uhr Ortszeit erst anfangen. Ich weiß nicht, glaubst du, die Organisatoren atmen ein bisschen durch, dass es nicht zu häufig vorgekommen ist? Auf der einen Seite oder auf der anderen Seite ist es dann aber doch wieder vorgekommen. Wie ist dein Take dazu?
Ja, es ist ja kein neues Problem im Tennis. Also ich hatte es bei den French Open da mit Sophie auch schon mal kurz diskutiert. Es fällt eben auf, dass es sich schon häuft, finde ich. Und Zverev hatte gegen Echeverry ja das zweitspäteste Finish jemals bei den US Open. Dann hat das Sabalenka-Match gegen Alexandrova erst nach Mitternacht gestartet, was auch ein US Open-Rekord war. Und die hatten sogar noch Glück gehabt, dass Djokovic jetzt nicht in den fünften Satz gegangen war. Zwei Tage später gab es das Match zwischen Vekic und Qin Wencheng um 2.15 Uhr, das späteste Ende eines Damen-Matches in der US Open-Geschichte. Ja, für uns Europäer ist das cool, keine Frage, dass wir da morgen noch Live-Tennis schauen können, aber wenn wir jetzt unser eigenes Amüsement da mal kurz hinten anstellen, ist es für alle anderen halt schon mies. Also die Medienvertreter vor Ort, aber vor allem auch die balljungen Mädchen, die da um 2 Uhr nachts rumrennen müssen. Also Murray hat ja auch schon mal gesagt, wenn er da ein Elternteil von einer wäre, er würde da durchdrehen. Und am meisten natürlich für die Profis. Da gibt es die Neuauflage des Olympiafinals und die findet da vor 200 Zuschauern statt. Also das ist, finde ich, schon ein Problem, auch großer US-Markt im TV, da guckt auch um 2 Uhr nachts keiner mehr zu. Mhm. Ich war in Paris bei einem Match um 1 Uhr nachts von Casper Ruud noch und da hatten wir auch innerhalb eines Seitenwechsels hätte ich es vermutlich geschafft, jedem Einzelnen die Hand zu schütteln. Also okay. Ja, das Schlimmste ist halt, dass du den Spielern fast das Turnier kaputt machst. Also wenn das Match um 2 Uhr aus ist, die kommen ja nicht vor 6 Uhr ins Bett mit PK, Physio und so weiter. Und meistens pennst du dann auch nicht sofort. Du musst dir ja während so eines Match Unmengen an Energie zuführen, Energieriegel, was weiß ich, die Gedanken kreisen. Also du verlierst dann mindestens einen halben Tag an Regeneration. Das ist ein klarer Nachteil. Ich will jetzt auch Zverev gar keine Ausrede liefern, da er hat ja zum Glück auf der PK auch keine gesucht und ich werde da auch später ein paar Punkte klar ansprechen. Aber auch er hatte dieses eine Match bis 2:30, was er spielte, was natürlich auch eine Kettenreaktion auf spätere Runden haben kann. Für mich grenzen diese Matches dann ja teils schon an Wettbewerbsverzerrungen. Das war auch bei Djokovic gegen Musetti in Paris so, wo der dann bis 3 Uhr spielen musste. Also das hilft keinen. Und für mich ist das Traurigste halt, dass es dann immer so gefeiert wird vom Veranstalter noch. Also wirklich, ich hoffe, dass da mal ein Spieler wirklich, wenn da wieder irgendein Interviewpartner von ihm dann sagt, so ungefähr, ja, wie geil das doch ist, dann hoffe ich wirklich, dass ein Spieler mal auf die größtenteils leere Arena zeigt und wortlos weggeht. Weil das wäre nun mal die richtige Antwort darauf. Ich gebe aber auch zu, dass eine Lösung nicht leicht ist, wenn du Best of Five nicht anrühren willst, was ich zumindest in späteren Runden auf keinen Fall verlieren will und mir da sogar für die Damen wünschen würde. Aber eine Lösung wäre halt, warum fängst du denn Matches auf Courts mit Night Sessions später an als auf allen anderen Courts? Das macht halt für mich keinen Sinn. Zumindest da könntest du schon mal eine Stunde reinholen und dann könntest du öfter verhindern, dass die Night-Matches halt schon später starten.
Ja, denke ich auch. Ich habe jetzt den Provisional Schedule nicht mehr angeschaut, aber ich habe mich gewundert, einmal auf dem Armstrong, da war dann plötzlich nur so followed by oder da war eine neue Uhrzeit angesetzt, aber da war dann die Night Session plötzlich weg. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so geplant gewesen ist oder ob das vielleicht auch eine Reaktion darauf war, weil es ist erst danach passiert, als es einmal so richtig spät geworden ist. Naja, wie auch immer. Ich habe jetzt einmal gesagt, dass Sabalenka nach 1 Uhr Ortszeit angefangen hat, du nach Mitternacht. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Jetzt sind wir, einer von uns beiden hat auf jeden Fall recht. Es war spät bei Sabalenka.
Also nach Mitternacht habe ich immer recht.
Ja gut, ist auch richtig. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ist vielleicht auch nicht ganz so entscheidend. Lass uns nochmal darüber sprechen, was wir in der letzten Woche mit reingegeben haben, dieses Thema wilde US Open, ja oder nein. Wir haben gesagt, es haben einige erwartet. Du warst da noch ein bisschen skeptisch, ob es wirklich so kommt, aber gerade bei den Herren ist ja wirklich viel passiert. Alcaraz hat verloren, Djokovic hat verloren, dazu noch ein paar weitere größere Namen sind rausgegangen. Würdest du dieses wilde US Open jetzt unterschreiben?
Teilweise. Also ja, schon insgesamt, aber bei einem Finale Zverev gegen Sinner hätte ich jetzt schon noch gesagt, bis auf die 24 Stunden, die sehr wild waren, war es gar nicht so verrückt. Und auch jetzt, falls mit Sinner am Ende die Nummer 1 gewinnt, würde ich es jetzt immer noch nicht als historisch wild sehen. Aber es hat auf alle Fälle das Potenzial, schon ein besonderer Grand Slam zu werden. Du hast es angesprochen, Alcaraz und Djokovic, das hat halt alles offener gestaltet, wo ich mich ja ein bisschen auch ärgere, weil ich habe ja die möglichen Gründe sogar genannt, was da ein Faktor sein könnte. Nur ich habe es mit einem Blick auf den Draw halt echt nicht erwartet, gebe ich ehrlich zu. Djokovic gegen Popirin habe ich schon erwähnt und zumindest als interessantes Match schon ein bisschen eingekringelt, aber Alcaraz, Fantas, Sandschulp hätte ich echt niemals gerechnet. Und wenn diese beide halt rausgehen, dann öffnet sich die Tür für alle. Tiafoe hat ja nach dem Viertelfinale jetzt auch gesagt, es ist nicht mehr mal, wie es mal war. Wenn du ein Viertelfinale erreichst und du siehst, dass du gegen Rafa spielst, dann schaust du dich schon mal nach Flügen um. Mhm. Er hat jetzt beispielsweise Nadal genannt, der hätte genauso gut auch Djokovic und Federer nennen können, aber es war ja mal so für die anderen. Und das ist halt jetzt vor allem bei dem Grand Slam nicht mehr der Fall. Und nur eine Sache halt, wenn wir jetzt vom Ranking gehen oder auch von den Leistungen her in dem Jahr, dann wäre halt eigentlich Alexander Zverev der gewesen, der am meisten profitieren hätte sollen und nicht eben Tiafoe oder Fritz. Das sind fantastische Spieler, die wirklich völlig zu Recht im Halbfinale hier stehen. Aber das war echt eine große Chance für Zverev auf mindestens das Finale.
Ja, genau darüber müssen wir jetzt sprechen, würde ich mal sagen. Es war schon für viele wahrscheinlich auch, die das verfolgt haben gestern, einfach auch sehr ernüchternd, dass er da rausgegangen ist, weil einfach gefühlt ja dieses Jahr irgendwie mehr möglich gewesen ist. Die Eindrücke sind noch relativ frisch. Es war eine große Chance, das Finale zu erreichen. Djokovic in der Hälfte rausgepurzelt, aber er scheitert an Taylor Fritz zum wiederholten Male. Die beiden kennen sich gut, haben öfter gegeneinander gespielt. Dieses Duell in Wimbledon mit einem kleinen Sternchen, weil man nicht so genau wusste, wie war es da mit dem Knie von Alexander Zverev. Warum hat er verloren? Er hat selbst gesagt, er hat kein gutes Gefühl gehabt. Er war auch überhaupt nicht zufrieden mit sich. Und wir haben mal wieder dieses Thema dieser etwas defensiveren Spielweise. Aber so aus deiner Sicht, warum hat er verloren?
Boah, gibt es einige Gründe. Also ich weiß nicht, ob du schon mal das Head-to-Head von Zverev mit Fritz angeschaut hast, aber allein deshalb hätte Zverev ja eigentlich gewinnen müssen, weil die haben die letzten 8 Mal immer abwechselnd gewonnen. Immer einer, dann der andere, dann der. Und in Wimbledon war ja wieder Fritz dran. Es steht auf jeden Fall jetzt 5-5 und ich finde schon, dass das schon mal zeigt, dass dieses Matchup für Zverev halt auch nicht leicht ist. Fritz schlägt ähnlich gut auf, ist also schwer zu breaken. Er kann bei Zverevs Paradeschlag der Rückhand zumindest so weit mithalten, dass sie ihn im Ballwechsel halten kann. Und gut, an diesem Tag kam hinzu, dass Zverevs Rückhand für seine Verhältnisse auch nicht gut war. Mhm. Er hat auch selbst, glaube ich, deutlich gesagt danach, er könne sich nicht daran erinnern, je so schlecht auf der Rückhand agiert zu haben. Seine Vorhand fand er okay. Da stimme ich ihm insofern zu, dass, also wenn es ihm nur darum ging, dass er damit den Ball im Spiel halten konnte, ja. Trotzdem, auch auf der Vorhand war Fritz für mich einfach der aktivere Spieler. Das hat Zverev gegen Nakashima noch deutlich besser gemacht. Ja, natürlich, Nakashima ist nicht auf dem Niveau von Fritz, kein Thema. Aber es gab genügend Ballwechsel, gerade auch in engeren Phasen, wo man bei Fritz schon spürte, dass der auch wusste, worum es geht. Und da er nicht aktiv war, Zverev hat sich aber halt einfach noch seltener zugetraut, aktiv zu werden. Es waren jetzt am Ende auch 22 leichte Fehler mit der Vorhand, 15 mit der Rückhand. Sicher ungewöhnlich, aber das sehe ich jetzt nicht als einziges Problem. Was bei der Rückhand halt wirklich fehlte, war dieser Longline-Ball. Er hat fast immer nur Cross gespielt. Und bei Duellen mit der Vorhand hat er sich meist so in der Mitte, haben sie sich da hin und her gespielt. Also mal einen Meter rechts, einen Meter links musste Fritz laufen, aber der ist ja nicht gerade Alcaraz, das muss man schon dazu sagen. Also wenn du Fritz irgendwie, dann musst du ihn halt richtig bewegen. Und das muss der halt selten tun. Man muss auch sagen, Fritz hat es echt gut gemacht, hat stark serviert. Also anders als in Wimbledon hat er auch versucht, von Anfang an die Ballwechsel zu bestimmen. Hat den ersten Satz völlig zurecht gewonnen, auch wenn es am Ende im Tiebreak ging. Aber ab Mitte Satz 2 hatte ich dann das Gefühl, okay, Zverev ist jetzt aufgewacht, wird aktiver, war dann fast vielleicht einen Satz sogar lang der bessere Spieler. Hat sich dann eben ja auch im dritten Satz da zurückgekämpft, nachdem er früh einen Break kassiert hatte. Und es wirkte für mich schon so, als wäre jetzt Zverev der stabilere, nervenstärkere. Hatte ja dann, ich weiß nicht, erinnerst du dich vielleicht auch noch diesen sensationellen Ballwechsel da über, was weiß ich, 40 Schläge, wo Zverev sich dann sogar den Breakball holt.
Ja.
Und wenn man halt einen Punkt ausmachen will, der dieses Match in die eine oder andere Richtung hätten kippen lassen können, dann ist es halt der danach. Und da kam auch kein Servicewinner von Fritz oder so. Zverev ist voll im Ballwechsel und macht da halt wirklich einen richtig leichten Fehler mit der Rückhand, der halt super ärgerlich war. Und dann kassiert er halt im nächsten Spiel direkt das Break zum Satzverlust, wo auch wieder der Fall war. Da hat ihn Fritz auch nochmal ein Spiel zurückgeholt. Aber obwohl Fritz da leichte Fehler machte, ist er halt draufgeblieben und hat weiter mehr riskiert. Und Zverev hat da wirklich nur gehofft, dass Fritz ihm jetzt nochmal ein paar Fehler schenkt. Und das war im vierten Satz halt dann auch wieder so. Also da war Fritz bei eigenem Aufschlag echt unantastbar. Ich finde auch, die Return-Position von Zverev im Central Park stehend, die hat es ihm auch ein bisschen leicht gemacht. Aber Zverev hat ebenfalls halt stark serviert, deswegen ging es in Tiebreak. Nur der ist, finde ich, oder war aus Zverevs Sicht ein Trauerspiel. Also er hat 3 Punkte gemacht, 2 mit Ass, einen durch einen leichten Fehler von Fritz. Er hat sonst wirklich nichts in dem Tiebreak gemacht, außer der Versuch, den Ball im Spiel zu halten. Bezeichnet war dann, als Fritz bei 5-2 ja diesen leichten Fehler machte und du wirklich gesehen hast, okay, Fritz flattert jetzt ein bisschen, hat sich beim nächsten Punkt nichts getraut, hat den Aufschlag eingeworfen und beide haben sich dann wie so im Training die Bälle ein bisschen groß hin und her gespielt, bis Zverev dann halt mit der Rückhand patzte. Und da ist mir halt echt eingefallen, was Becker ja auch mal während der Übertragung sagte, hey, Zverev ist hier doch eigentlich der Favorit. Und das muss er auch ausstrahlen. Man sieht es null. Man hat es in dem Match echt null gesehen. Lass Djokovic in dieser Situation sein, wo du und ein Fritz zeigt ihm so deutlich, dass ihm jetzt die Düse geht. Djokovic frisst ihn auf. Der macht in dem Tiebreak keinen Punkt mehr, Fritz. Das garantiere ich dir. Aber deshalb ist halt auch die Head-to-Head-Bilanz von Fritz gegen Djokovic 0-9 und gegen Zverev 5-5. Ich habe ja auch in der letzten Folge auf Zverevs Tiebreak-Bilanz hingewiesen. Die ist wirklich seit seiner Rückkehr von der Verletzung echt schlecht. 3-15 gegen Top-10-Spieler. Und wie gesagt, man hat, finde ich, gesehen, warum. Also, das reicht halt nicht gegen die absolute Weltklasse. Das gilt jetzt nicht generell, aber wenn wir uns auf den Tiebreak des vierten Satzes beziehen, das war für mich Angsthausen-Tennis. Mhm. Weil er gewinnt am Ende im Match nur 5 Punkte weniger als Fritz. Also ich will nicht das ganze Match schlecht oder katastrophal reden. Aber es sind halt diese Kleinigkeiten, die auf dem Niveau den Unterschied machen. Und ich finde, Fritz hat völlig verdient gewonnen, was meiner Meinung nach nicht sein sollte, weil ich sehe ihn zwar vielleicht nicht ganz so klar überlegen, wie sein Bruder es tut, aber ich sehe ihn auch einen Tick besser als Fritz. Und deswegen ist es umso bitterer, dass er das verloren hat.
Wollte ich auch gerade sagen, Mischa Zverev hat ja dann auch nochmal wieder gesagt, dass er eigentlich überall und ständig der bessere Spieler ist. Ganz so deutlich ist es dann auch nicht. Aber gut, ich musste gerade, während du gesprochen hast, darüber nachdenken, wie wir teilweise Fritz auseinandergenommen haben. War das nicht im Rahmen der ATP-Finals? Das war ja auch diese Geschichte mit Djokovic und so.
Das war auch mal bei New York, bei den US Open. Also irgendwie da hat er am Anfang das Break kassiert gegen Djokovic und hat sich gefühlt danach schon aufgegeben. Hat dann, also, ja.
Naja, genau, also... Ja, sollte man eigentlich meinen, dass das wirklich eine sehr, sehr gute Chance war. Ich muss sagen, die Tagesform kommt natürlich auch immer mit dazu. Das darf man nie vergessen. Ich sehe das auch alles so und natürlich, es spitzt sich dann aber natürlich auch so zu. Weißt du, alle Leute berichten dann darüber und Chance und so weiter und dann musst du aber auch aufstehen und dich richtig gut fühlen und vielleicht hat er auch einfach nicht so einen guten Tag gehabt. Das kann auch sein, nur den braucht er halt irgendwann mal und das ist nämlich jetzt die Frage, die sich ja weiterhin einfach aufdrängt, kommt da nochmal so eine große Chance? Denn in der Vergangenheit ist es einfach nicht so häufig vorgekommen, dass sich ein Draw mal so öffnet. Frage, war das wirklich die goldene Chance? Wächst der Zweifel bei dir oder vielleicht auch bei ihm oder bei uns allen, dass es jemals klappen kann?
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Also ich glaube, erstmal, wir sind uns alle einig, dass er eine große Chance liegen gelassen hat. Ich denke, solange Sinna und Medvedev noch dabei sind, muss er sich jetzt nicht hundertprozentig ärgern, dass er auf jeden Fall gewonnen hätte müssen, also das Ding holen hätte müssen, weil die beiden sind schon auch, wären im Finale schon noch schwer, sehr, sehr, sehr schwer gewesen. Aber ich fand auch gut, dass er auf der PK auch selbst schonungslos mit sich war und da jetzt nicht es wieder um Blutwerte oder das Schlafgrößenverhältnis gegangen ist. Er wusste einfach nicht in dem Match hat er einfach nicht mehr gewusst, ob er riskieren oder lieber nur den Ball zurückbringen sollte. Meine Anmerkung dazu, also er hat sich in der Regel immer für die zweite Variante entschieden. Aber ich verstehe schon, dass es dich verunsichert. Also wenn du dann mal riskierst und dann fliegt der Ball halt 3 Meter ins Aus, dann überlegst du beim nächsten Mal natürlich 2-mal. Das ist mir schon klar. Und ich will da jetzt auch nicht weiter draufhauen. Ich sage, kann Tagesform sein, wie du sagst. Ich habe ja auch ein paar Punkte klar genannt. Ich glaube, die weiß er auch selbst oder war ja selbst da auch mit sich hart ins Gericht gegangen. Aber natürlich, bei der Leistung, auch angesichts so eines Draws, muss halt schon die Frage aufkommen und vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein paar Tage zumindest das auch irgendwo im Hinterkopf hat, gewinne ich jemals einen Grand Slam? Ich kann es aktuell nicht beantworten, das ist mir zu früh. Die Zweifel sind nicht kleiner geworden, das gebe ich zu. Ich gehe weiter davon aus, dass ein Alcaraz und Sinner über die Jahre eher konstanter werden, was es halt schwieriger macht. Auch wenn jetzt ein Djokovic sicher irgendwann aus der Rechnung dann rausfallen wird. Dennoch glaube ich schon, dass sich noch die eine oder andere Chance für Zverev auftut. Dazu hat er in dem Jahr eigentlich auch zu gut gespielt. Die Frage ist eben, kann er die dann wirklich nutzen? Ist er derjenige, der dann da ist? Und das weiß ich nicht. Also was er sich in Richtung Offseason jetzt erstmal fragen muss, denke ich, welche Änderungen vielleicht auch nötig sind, dass er das Ziel erreichen kann. Also alles weitermachen wie bisher und ein anderes Resultat erwarten, da weiß ich jetzt nicht, ob das zum Ziel führt.
Denkst du eigentlich hier und da mal an Tommy Haas? Fällt mir gerade ein. Das kam nämlich im Chat auch schon das ein oder andere Mal auf Sportdeutschland TV, der ja auch die 2 der Welt gewesen ist, aber den ganz großen Wurf nicht gepackt hat.
Ja, an sich gar kein schlechter Vergleich. Jetzt hat, finde ich, schon Zverev ein bisschen mehr gewonnen, auch in Richtung ATP-Finals gedacht.
Das ist klar, ja.
Tommy Haas war natürlich auch ein riesiges Talent, der aber halt dann Federer so ein bisschen, der war dann schon nochmal auf einer anderen Stufe, muss man fairerweise sagen. Es kann schon in die Richtung gehen, wobei ich schon sagen würde, dass ich Zverev da schon noch ein paar Chancen gebe, dass er das Ding holt. Und er war jetzt auch öfter im Grand-Slam-Finale, also bei Tommy Haas.
Boah. Ja, Unterschiede sind, ist total klar. Ja. Ich finde es nur einfach interessant, dass das in Köpfen dann einfach so langsam irgendwie so aufploppt, weißt du?
Ja, klar, das kann passieren, darf ihn nicht stören. Er spielt an sich ja ein gutes Jahr, muss man sagen. Es ist das beste Tennis seiner Karriere für mich, also meiner Meinung nach. Nur es steht halt am Ende kein Grand-Slam-Titel, sondern wirklich 4 bittere Niederlagen da, wo eine echt ein bisschen unglücklicher gelaufen ist als die andere, wenn ich es mal nett formuliere. Also gegen Medvedev hat er aus den Open mit 2 Sätzen geführt. Gegen Alcaraz im French Open Finale waren es 2-1 Sätze. Gegen Fritz waren es wieder 2-0 Sätze, wo er vorne lag. Klar, das mit dem Knie haben wir beide erwähnt, da kam Pech hinzu. Und diesmal hat er keine klare Verführung verspielt, aber hatte im dritten Satz schon auch die Chance, das Match zu sich zu drehen und hat es dann eben verpasst. Und wenn er sein Potenzial abgerufen hätte, dann bin ich auch überzeugt, dass er dieses Match gegen Fritz gewonnen hätte. Und ja, Nummer 1 habe ich letztens ja auch erwähnt, die war jetzt auch nicht außer Reichweite, ist sie immer noch nicht völlig. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, was Sinner auch macht, aber es ist natürlich deutlich unwahrscheinlicher geworden. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, ausschließend würde ich nichts bei ihm. Bin jetzt erstmal gespannt, aber was Fritz jetzt auch noch macht, ob der wirklich jetzt eher die Chance nutzt, Zverev aus dem Weg geräumt. Er ist von der Setzliste ja jetzt der Favorit gegen Tiafoe. Weiß nicht, du hast Tiafoe jetzt gegen Dimitrov aufgesehen, der hat ja im vierten Satz aufgegeben, du hast sogar kommentiert, vielleicht kannst du da noch ein paar Eindrücke uns mitteilen, bevor wir da später auch diesen Ausgang des Matches tippen.
Ja, total merkwürdiges Match, bin ich am Mikro dabei gewesen, stimmt. Dimitrov ist am Anfang im ersten Satz gefühlt noch gar nicht auf dem Platz, macht ganz viele Unforced Errors, Doppelfehler sind im Laufe der Partie auch ein großes Thema gewesen. Tiafoe auf der anderen Seite ist mit viel Schwung reingekommen, muss man echt sagen. Also der hat sich wirklich gedacht, ich tauche auch häufig vorne am Netz auf. Also ist wirklich den Bällen dann auch nachgegangen, auch auf den Slice von Dimitrov und ist eigentlich ja anderthalb Sätze der ganz klar dominierende Mann, führt dann also mit 1-0 und Break auch vor im zweiten Satz. Und dann irgendwann, also Dimitrov ist ruhig geblieben, wir kennen das ja auch von ihm, dass er da jetzt nicht sofort irgendwie ausrastet und wurde dann stärker, hat dann auch auf seinen Moment gewartet. Zweiter Satz geht in den Tiebreak, der dann, das habt ihr sicherlich auch schon alle mitbekommen, ging ja auch durch Social Media und so, echt super kurios zu Ende gegangen ist. Dimitrov führt 6-3, serviert einen Doppelfehler, serviert noch einen Doppelfehler, dann steht es also nur noch 6-5, Tiafoe schlägt auf und serviert auch einen Doppelfehler. Also 3 Doppelfehler in Folge und der Satz geht an Dimitrov und ich habe so gedacht, okay, das Match geht jetzt nochmal ganz von vorne los. Dann ist der dritte Satz am Anfang relativ ausgeglichen und so weiter. Und dann, ja, bei Dimitrov, ich habe es dann hier und da beobachtet, schmerzverzerrtes Gesicht. Mir ist natürlich sofort dann die Situation in Wimbledon eingefallen, als er aufgeben musste gegen Medvedev. Es war nicht so ganz klar, sah dann nach Hüfte aus auf der linken Seite, hat sich dann auch behandeln lassen nach dem dritten Satz. Den verliert er dann, also Endphase Satz 3 ging dann gar nicht mehr viel, dann war er kurz draußen. Und ja, im vierten Satz, er hat es dann noch weiter probiert, obwohl eigentlich gar nichts mehr möglich war. Auf der Pressekonferenz hat er dann das gar nicht so ganz genau betitelt, was das jetzt gewesen ist. Er sagte auch so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also er hat jetzt nicht gesagt, das war genau das, was in Wimbledon passiert ist oder so. Muss natürlich auch dazu sagen, der ist mittlerweile auch 33, hat dieses Match gegen Rublev noch in den Knochen gehabt davor, 5 Sätze. Also das kann da auch alles mit reingespielt haben. Er war natürlich mega enttäuscht, kann ich nachvollziehen. Bevor wir die Halbfinals jetzt tippen, Stefan, vielleicht noch schnell der Blick auf die andere Hälfte. Was erwartest du da? Wir haben Sinner gegen Medvedev und wir haben Draper gegen Alex de Minaur. Auch interessant.
Ja, beides. Also ich fange mal mit der Nummer 1 an kurz, weil wenn wir auf Tiebreaks blicken, ist Sinner echt das genaue Gegenteil von Zverev. Also ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt, aber Sinner müsste die letzten 4, also von den letzten 15 Tiebreaks 14 gewonnen haben. Oha. Das ist eben sehr stark und halt auch 12 der letzten 16 gegen Top-5-Spieler. Das ist jetzt Tommy Ball, der ja sein Achtelfinalgegner war, zwar nicht, aber trotzdem sehr guter Top-15-Spieler, der halt auch 2 Sätze echt gut dagegen gehalten hat gegen Sinner. Aber Sinner hat da echt schon fast so ein bisschen, ja, wie Djokovic ausgestrahlt. Okay, nett, Tommy, du hast jetzt 2 Sätze echt richtig gut und deinem Limit gespielt. Die Fans haben auch dich ständig gepusht. Das freut mich für dich. Aber du liegst jetzt halt 2 Sätze zurück, nachdem du hier 2-mal den Tiebreak gegen mich verloren hast. So ungefähr das hat so gewirkt, wie Sinner das irgendwie locker im Griff hatte, obwohl es auch eng war. Aber der hat halt diese Ausstrahlung inzwischen. Also finde ich, er ist bei Grand Slams, also ist der Einzige, der in dem Jahr bei Grand Slams immer mindestens das Viertelfinale erreicht hat und hat sich jetzt wirklich langsam in Form gespielt. Scheint auch ein bisschen den Wirbel um die positiven Tests samt Freispruch dahinter sich gelassen zu haben. Und klar, jetzt kommt das Duell, was man mancher, oder ich kann es verstehen, als vorweggenommenes Endspiel sieht, Sinner gegen Medvedev. Die beiden haben ja ein ziemlich verrücktes Head-to-Head. Also Medvedev hat ja die ersten 6 Duelle gewonnen, dann Sinner die nächsten 5. Und jetzt hat Medvedev da in Wimbledon mal wieder einen 5-Satz-Krimi für sich entscheiden können. Mhm. Also da bin ich sehr gespannt. Medvedev ist der einzige Spieler am Draw noch, der ja schon mal die US Open gewonnen hat. Und also mal schauen, welche Taktik er jetzt auch gegen Sinner versucht. Der hat es gegen Australien im Finale ja damals sehr aggressiv versucht, womit der Sinner überraschte auch. Das war aber auch dem geschuldet, dass Medvedev ja davor unter anderem gegen Zverev, aber auch in anderen Matches schon so ewig lang gespielt hat und wusste, dass er dann irgendwann müde wird. Das ist diesmal anders. Also Medvedev hatte ja, wie haben wir letztens ja schon angekündigt, einen sehr guten Draw gehabt, den er gut genutzt hat. Hat jetzt noch nicht zu viel Kräfte gelassen normal. Also ich würde in dem 5. Satz wahrscheinlich diesmal eher auf ihn setzen, falls jetzt die 4 Sätze davor nicht extrem schnell sind. Also ich glaube, es wäre diesmal gar nicht so schlecht, wenn Medvedev es durchaus körperlich anstrengend machen würde. Mhm. Und das andere Viertelfinale, genau, Überraschungsmann Jack Draper, er hat die Türe genutzt oder genutzt, die durch Alcaraz aufgegangen ist, als der raus ist. Draper freut mich natürlich besonders, weil du weißt, ich rede den ja schon seit 2 Jahren stark und drafte den jedes Jahr. Hat jetzt bis zum Viertelfinale gerade mal 26 Spiele abgegeben. Also weniger haben in diesem Jahrhundert nur Djokovic und Agassi geschafft. Also das ist auch schon beeindruckend. Hat sich wirklich verbessert, spielt eine gute Länge, ist wirklich variabel, greift an am Netz und hat halt diesen gefährlichen Linkshänderaufschlag. Also auch die Rückhand ist deutlich besser geworden. Ich gebe ihm daher schon Chancen im Duell mit de Menor, wo ich aber auch sehr beeindruckt finde. Der hat sich ja in Wimbledon verletzt gehabt, konnte ja da nicht gegen Djokovic antreten und hat seitdem eigentlich nicht mehr gespielt gehabt. Und jetzt direkt da im Viertelfinale ist echt stark, hat sich auch in dem Jahr deutlich verbessert, haben wir ja schon mal angesprochen. Aufschlag besser, hat mehr Power in den Grundlinienschlägen da. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass Draper die Waffen hat, um ihn zu schlagen. Die Frage wird halt, was passiert, wenn de Menor es schafft, dass es wirklich körperlich wird, dass es wirklich über 5 Sätze geht. Da habe ich bei Draper ehrlicherweise noch ein paar Fragezeichen, zumal er auch noch keinen Top-Gegner hatte, aber ich überlege noch, wen ich tippe. Wie gesagt, wir machen es ja mal bei den Herren, fängst du an, deswegen leg du mal los.
Du überlegst also, während ich das Ganze jetzt hier sage, pass auf, ich mach's wie folgt. Du hast die letzte Niederlage von Sinner angesprochen gegen Medvedev. Ich glaube aber trotzdem, weil es davor aus seiner Sicht gut lief, dass sich Sinner durchsetzen wird gegen Medvedev. Ich bin auch sehr gespannt, wie das taktisch verläuft, auch wo Medvedev zum Beispiel dann steht, wie viele Meter hinterm Court, hinter der Grundlinie und so weiter, müssen wir alles mal schauen. Also Sinner geht da durch und de Menor hat gegen Draper noch nie verloren, deswegen würde ich sagen, dass de Menor hier durchkommt und dann haben wir dann also das Halbfinale Sinner gegen de Menor und auf der anderen Seite, Fritz hat halt so ein Head-to-Head gegen Tiafoe von 6-1, die einzige Niederlage war 2016, das ist ziemlich lange her und ja, also diese ganze Kulisse und so weiter, könnte man sich fast vorstellen, dass Tiafoe das irgendwie noch mehr für sich nutzen kann. Aber gerade jetzt irgendwie Taylor Fritz, dem man das vielleicht auch, ich meine, da sind wir wieder bei dem Thema, wir haben es ihm auch häufig nicht so zugetraut gegen die ganz Großen dann und so. Vielleicht ist das jetzt auch seine Chance. Deswegen sage ich, Finale Sinner gegen Fritz und dann glaube ich aber, dass Sinner gewinnt.
Interessant. Ja, also ich fange mit dem Duell an, wo ich aufgehört habe. Ich habe es mir jetzt überlegt. Ich glaube zwar langfristig an Jack Draper, aber die Erfahrung spricht für de Menor, du hast auch das Head-to-Head angesprochen und ich weiß halt nicht, ob Draper irgendwann der Saft ausgeht, wenn es doch dann über 4 Stunden oder so gehen sollte. Also deswegen, ich gehe auf de Menor und Sinner Medvedev ist für mich echt das spannendste Duell, wo ich hin und her schwanke. Die Sache ist halt, wenn ich auf Medvedev gehe, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass de Menor eine Chance aufs Finale hat, weil von den letzten 5 Duellen der beiden hat ja de Menor sogar 3 gewonnen. Sinner dagegen frisst de Menor zum Frühstück. Also da ist eine 7-0-Bilanz. De Menor hat einen einzigen Satz gewonnen bisher. Also um es mir selbst auch leichter zu machen, nehme ich dann Sinner, sofern er es in unter 4 Stunden gegen Medvedev schafft. Und dann Sinner gegen... Ich habe ähnliche Argumente für beide Seiten, was Fritz Tiafoe betrifft, wie du. Ich glaube, dass Fritz ein Tick nervöser sein wird. Tiafoe versteckt aber auch natürlich viel hinter seiner Show. Mhm. Hat man ja an dem Doppelfehler auch gesehen. Also innerlich ist sicher anders. Du hast den Head-to-Head-Vergleich für 6-1 für Fritz überlegt. Der lässt mich auch so ein bisschen wackeln, aber komm, sonst haben wir ja echt exakt das Gleiche. Ich gehe jetzt einfach auf Tiafoe. Dann haben wir da nochmal eine Neuauflage, wie es ja erst vor wenigen Wochen das Finale zu sehen war. Genau, aber ich gehe dann auch im Finale auf Sinner.
Okay. Dann haben wir das so. Beide glauben wir, dass Jannik Sinner da durchgeht. Wird spannend sein, das ja mitzuverfolgen. Wir müssen noch auf 2 Sensationen eingehen, die natürlich im Raum stehen. Bin gespannt, ob deine Takes dazu jetzt sehr lang werden oder einigermaßen kurz. Das ist natürlich interessant.
Lass dich überraschen.
Ja, ich lass mich überraschen, genau. Alcaraz und Djokovic, davon ist natürlich die Rede. Was ist die größere Überraschung von diesen beiden Upsets?
Alcaraz für mich, weil Van de Zandschulp zuvor halt auch komplett neben der Spur eigentlich war. Also rund um die French Open ging es dann noch ums Karriereende bei dem. Der war dort in der ersten Runde gegen Fognini chancenlos untergegangen, hat sich teils auf Challenger rumgetrieben, dort teils in Runde 1 verloren, gegen die Nummer 517 verloren. Okay, bei den Sauerland Open hat er immerhin das Finale dann erreicht, aber bei allem Respekt vor den Sauerland Open, das ist halt dann doch ein kleiner Sprung zu den US Open und Carlos Alcaraz. Also und bevor ich gleich zu dem komme, will ich kurz aber ein Lob trotzdem an Van de Zandschulp aussprechen, weil der hat den Tag wirklich auch sensationell gut gespielt und so viel richtig gemacht. Das will ich kurz vorne wegschicken, weil man muss natürlich, trotzdem muss das Alcaraz mit seinen Fähigkeiten gewinnen, müssen wir nicht diskutieren. Er hat immer wieder so einen Auftritt pro Grand Slam, wo man nicht genau weiß, was mit ihm los ist. Also bei den French Open war das, finde ich, gegen Jesper de Jong ein bisschen so. Vielleicht hat er auch ein Niederländer-Problem, wer weiß. Mhm. Aber da saß ich im Stadion und da fand ich schon, dass er auch Glück hatte, dass de Jong da wirklich einen schlechten Tag erwischt hatte. Das hätte leicht über 5 Sätze gehen können. Und bei den Australian Open hatte er mit Zverev natürlich einen sehr starken Gegner, wo er raus ist. Aber wenn ihr euch die Folge mal anhört, ich war damals schon sehr kritisch, was die Leistung von Alcaraz betraf, weil ich fand, dass Zverev da nicht mal irgendwie total ans Limit gehen musste oder auch nur in die Nähe. Also das fand ich, da fand ich ihn auch sehr schwach, Alcaraz. Also es fehlt jetzt kein Kampfgeist oder so, er ist auch diesmal wieder viel gerannt. Aber es wirkte so ein bisschen konzeptlos. Also Körpersprache war auch nicht so ganz wie gewohnt. Vielleicht war die Olympia-Niederlage noch im Hinterkopf, weil das hat mir angesprochen, war sicher seine schmerzhafteste. Normal gewinnt er die großen Endspiele ja alle. Hat nicht gut retourniert. Also Van de Zandschulp hat selbst über einen zweiten Aufschlag mehr als die Hälfte der Punkte gemacht, was eigentlich auch nicht sein kann. Hat dann in wichtigen Momenten, wie bei 5-5 im zweiten Satz, wirklich wilder Vorhandfehler und Doppelfehler gemacht. Das kennt man von ihm eigentlich nicht so. Es waren jetzt auch insgesamt keine grausamen Zahlen, die da Alcaraz hinlegte, aber es fehlt an allem so ein bisschen. Shot-Auswahl war nicht gut an dem Tag. Er wirkte einfach ein wenig müde im Kopf, was ich aber auch verstehe. Der ist jetzt French Open-Finale, Wimbledon-Finale und im Olympia-Finale gewesen. Das kann weder bei den Herren noch bei den Damen sonst einer von sich behaupten. Also er hat doppelt mit Nadal noch gespielt in Paris auch noch und da hat er sich auch unter Druck gesetzt, das hat man gesehen. Und das alles mit 21 Jahren zu verkraften in so kurzer Zeit ist schwierig. Also ich bin da wirklich nicht gnädiger mit Alcaraz, nur wie letztens ja auch schon erwähnt, wenn es in der Open Era bisher nur Rod Laver und Nadal geschafft haben, French Open, Wimbledon und US Open zu gewinnen in einem Jahr, dann hat das wohl einen Grund. Also nicht mal Djokovic und Federer gelang das. Okay, klar, oft ist das an Nadal und den French Open gescheitert, aber es gab ja auch Jahre, wo die Chance da war. Und wir reden jetzt wirklich von der Big Three in ihrer Prime. Der junge Alcaraz ist 21. Da konnten die drei nicht mal daran denken, dass sowas möglich ist. Also selbst Nadal nicht, weil er da auf Hartplatz noch nicht gut genug war.
Ja, finde ich eine gute Einordnung. Ja.
Genau. Und von daher ist es sicher doof gelaufen, aber ich mache mir jetzt für die Zukunft bei Alcaraz gar keine Sorgen.
Ja, nee, würde ich auch so sagen. Also da ist, ja, das sind so Formschwankungen. Du kannst eben, also wenn du schon so als Wunderspieler, Wunderkind irgendwie bezeichnet wirst und alle überschlagen sich und Rekorde und haben wir alles noch nicht gesehen, ja, dann ist das eine, mit so einem richtigen Knall, sage ich mal, auf die Tour zu kommen. Aber du kannst das ja nicht, also irgendwo muss das ja auch menschlich noch bleiben. Deswegen sehe ich es grundsätzlich ähnlich wie du. Du hast jetzt gesagt, Alcaraz ist die größere Überraschung. Das heißt, Joker ist für dich schon etwas erklärbarer. Ich meine, klar, Popperin, gefährlich, wussten wir vorher, dass das schwierig werden kann. Ich habe übrigens gedacht, als er da zurückgelegen hat, Djokovic, dass er dann vielleicht wieder rausgeht, in den Spiegel guckt und so weiter und sich dann doch noch irgendwie was verändert. Genau. Aber das ist ja nicht so richtig passiert. Wie erstaunt warst du bei ihm, bei Djokovic?
Genau, also wie gesagt, erklärbarer heißt nicht, dass ich es erwartet hätte. Nein, ich hatte ja, wir hatten ja auch ein Power-Ranking überlegt mit 1 und 2 und ich hatte ihn, glaube ich, dann sogar auf 1. Also deswegen, das behaupte ich wirklich nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich hatte ja letztens schon erwähnt, dass Popirin da sehr gefährlich sein kann, weil der hatte den Titel in Kanada geholt, war voller Selbstvertrauen und hat es Djokovic schon zweimal schwer gemacht. Da war also bei den Grand Slams Australian Open und Wimbledon und da war jeweils, hat nicht viel gefehlt zu einem 5. Satz. Und das schien ihm Selbstvertrauen zu geben und das hat er auch ausgestrahlt. Also wirklich, bei ihm hatte ich wirklich von Anfang an das Gefühl, dass der da wirklich dran glaubt und das kann man immer sagen und so und sollte man bei allen Spielern ja sehen, wenn sie gegen die Big Three antreten. Aber wenn wir das Beispiel Fritz nehmen, das habe ich noch nie gegen Djokovic gesehen. Also wenn es da 0-1 steht und ein Break zurück, dann ist es gefühlt für den vorbei. Also für einen Spieler wie ihn, der noch nie zuvor das Achtelfinale erreicht hatte, hat mich das echt beeindruckt und auch fand ich bemerkenswert, dass er dann nach dem Match gesagt hat, für ihn war der Titel in Montreal größer als dieser Sieg gegen Djokovic. Und das, so kannst du, finde ich, auch nur das Match gewinnen, weil wenn du ein Drittrundenmatch höher einstufst als ein Masters-Tausender-Titel, dann wird es halt schwierig, weil du dem vielleicht dann zu viel Bedeutung beimisst. Und ja, also hier wirklich ein großes Lob an ihn. Das hat er wirklich bärenstark gemacht. Aber natürlich hat er davon profitiert, dass das jetzt nicht 100% Novak Djokovic war. Dafür gab es viele Anzeichen, nicht nur auf die Schläge bezogen. Du hast schon wunderbar angesprochen, das hätte ich nämlich sonst auch erwähnt. Mich hat auch gewundert, dass er nach dem zweiten und dritten Satz nicht rausging, sich im Spiegel anschrie oder was auch sonst immer tut und dann als neuer Mensch rauskommt. Ja, also auch emotional. Da kam schon mal die Faust ab und an, hat doch mal das Publikum versucht, mal mit der Arm ein bisschen zu animieren, aber das war jetzt nicht so nachhaltig und so richtiges Schreien und so, wie man sonst kennt, da schien irgendwie die Energie zu fehlen. Also natürlich war der Ausschlag grausig an dem Tag, brauchen wir nicht diskutieren. 14 Doppelfehler, das hat er, glaube ich, noch nie serviert. Aber trotzdem, es war halt immer, am Ende war es für mich auch eine Energiefrage, weil selbst nachdem er den dritten Satz gewonnen hat, es kam nichts. Also er hat überhaupt keine großen Reaktionen gezeigt, kein Zeichen an den Gegner, hey, Junge, das war's jetzt für dich, ich gewinne die nächsten beiden Sätze, das ist vorbei. Und Poppy hat da schon ein paar Nerven gezeigt, hat ein paar Fehler eingebaut, wodurch ja auch Djokovic im vierten Satz erst Breakchancen erhielt, aber er hat halt ungewöhnlicherweise wirklich da nicht so eiskalt zugeschlagen wie sonst. Und dann ist es halt ähnlich weggekippt wie bei Sinner damals, es war so ein ähnlicher Matchverlauf. Djokovic hat wieder ein paar Fehler selbst eingebaut, lag dann plötzlich mit 2-5 zurück. Auch dann schien es ja nochmal einen finalen Twist zu geben, als er auf 4-5 rankam. Aber da hat sein Gegner halt dann mal die Nerven behalten und wirklich cool ausserviert. Und ja, Djokovic hat einfach die Energie gefehlt. Er hat es vielleicht auch deshalb 40 Mal mit Netzangriffen versucht, war damit halt ähnlich erfolgreich wie gegen Alcaraz im Wimbledon-Finale. Also auch nicht sehr häufig, hat nicht mal die Hälfte der Punkte damit gemacht. Und ja, es ist aber auch ähnlich wie bei Alcaraz. Es ist jetzt nicht verwunderlich, wenn man diese intensiven Wochen nach Wimbledon berücksichtigt. Wie gesagt, ich dachte, er kommt durch den Draw ein bisschen durch und dann in Woche 2 geht schon, aber ist halt in dem Fall nicht passiert. Aber klar, bei ihm, bei 37 Jahren, stellt sich dann schon eher die Frage, auch mit seinen Erfolgen, wo soll er jetzt nochmal die Energie herziehen oder die Motivation?
Ja, genau. Das Letzte, finde ich, wollte ich auch gerade mit reingeben, die Frage wirklich nach der Motivation. Also er ist Olympiasieger geworden in diesem Jahr. Wir haben gesehen, was ihm das bedeutet hat. Sehr, sehr emotional, wie er da ja, zu Boden gesackt ist, die Tränen, die wir gesehen haben. Es ist aber auch der einzige Titel in diesem Jahr. Er hat keinen Grand Slam-Titel geholt. Woher wird er jetzt die Motivation nehmen, um sich wieder anzutreiben? Ich meine, körperlich ist er schon noch in der Lage. Da hat er einfach eine unglaublich gute Grundlage für gelegt in den letzten Jahren. Niemand kann sich so bewegen in dem Alter auf dem Court. Das heißt, da ist, glaube ich, nicht unbedingt das Limit schon da für das nächste Jahr dann aber auch. Aber du gehst doch sicherlich auch davon aus, dass wenn wir jetzt auf 2025 mal schauen oder so, dass er weiterhin da noch Dinge probieren wird und weiterhin antreten wird. Aber glaubst du, dass diese Frage der Motivation schon irgendwie interessant sein kann in Bezug auf Djokovic?
Ja, definitiv. Er hatte jetzt in dem Jahr eben Olympia als riesengroßen Motivator. Das hat ihn sicher auch durch den Rest des Jahres ein bisschen getragen, auch wenn es jetzt bei den Grand Slams nicht gereicht hat. Da ist er halt auffälligerweise zweimal ausgespielt worden von einem besseren Gegner, zumindest an dem Tag, also Sinner und Alcaraz. Einmal hat er sich verletzt, gutes Pech, und einmal ist ihm jetzt die Energie ausgegangen, was, wie schon erwähnt, schon verständlich ist an sich. Und jetzt ist halt die Frage, wie du sagst, was kann er jetzt als großen Motivationspunkt nutzen, um sich wirklich da anzutreiben und auch in Trainings zu quälen, wenn er stattdessen nur einfach mit seiner Familie irgendwo chillen könnte oder wie Federer um die Welt reisen. Also er hat ja jetzt die meisten Zahlen und Statistiken auf seiner Seite, um die es ihm immer ging. Stark motiviert hätte ihn, glaube ich, sicher ein wiedererstarkter Nadal. Das haben wir in dem Jahr aber nicht gesehen. Wir müssen jetzt abwarten, wie der sich entscheidet. Sollte der nochmal einen letzten Angriff auf Paris zum Beispiel starten, kann ich mir vorstellen, dass das auch Djokovic beflügelt, dass das nochmal so ein bisschen Feuer entfacht. Mhm. Er muss ja auch seinen Grand-Slam-Rekord beschützen. Macht Nadal Schluss, wäre das, glaube ich, ein weiterer Baustein, der Djokovic in Richtung Rücktritt zumindest leicht schubst. Also das heißt nicht, dass er dann auch sofort aufhört, nicht falsch verstehen, bitte. Aber es ist halt so ein weiterer Motivationsgrund, der dann wegbrechen würde. Klar, es gibt noch die Nummer 25, damit er auch alleiniger Rekordhalter in Sachen Grand Slams, auch geschlechterübergreifend ist. Wenngleich ich nicht weiß, wie ernst er das sieht, weil ich halte das für einen Mickey-Maus-Rekord. Und das ist jetzt sicher nicht wegen Frauen- und Männervergleich, sondern eher, jeder, der sich mit der Tennisgeschichte weiß, dass Margaret Courts 12 Australian Open Titel halt einfach nicht zu vergleichen sind mit der modernen Zeit. Das waren teils australische Meisterschaften, wo sonst keiner teilnahm. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist sie einmal sogar ins Finale direkt gesetzt worden als Titelverteidigerin. Also das kannst du einfach nicht mit Djokovic, Serena, Graf, Nadal oder Federer vergleichen.
Ja.
Vielleicht reicht ihm die Rivalität mit Alcaraz und Sinner, dass die ihn noch ein wenig beflügelt, denen es noch mal ein bisschen zu zeigen. Und er will, glaube ich, auch sicher nicht nach einem Jahr ohne einen Grand Slam-Titel abtreten. Das würde mich zumindest wundern. Aber es wird nicht leichter, nicht nur wegen des Alters, sondern auch seine Aura bröckelt jetzt schon, zumindest ein wenig, also bei den Jungen gerade jetzt. Tsitsipas und Co., die haben so viele Narben gesammelt, die verlieren wahrscheinlich auch noch, wenn sie 6-1, 6-2, 3-0 führen. Aber bei den anderen sieht man ja so ein bisschen, die werden schon frecher. Und wo wir jetzt bei Tsitsipas und Griechenland sind, Djokovic wird ja direkt nach US Open jetzt beim Davis Cup für Serbien gegen die Griechen antreten. Hab ein bisschen überrascht. Ich bin aber gespannt, was er danach macht, weil wenn er die ATP-Finals spielen will, dann kann er diesmal keine lange Pause einlegen. Er ist im Jahresranking aktuell nur auf Rang 9. Und es gibt zwar diese Sonderregel, die dann Leute beschützen kann, aber dazu muss man einen Grand Slam gewonnen haben. Und das hat er in dem Jahr nicht. Also da muss er dann schon noch spielen, wenn er da dabei sein will.
Ja, stimmt. Also die Planung in Bezug auf das restliche Jahr 2024 bin ich auch mal gespannt. So, jetzt müssen wir aber einen Strich drunter machen bei den Herren, denn jetzt quatschen wir schon recht lange drüber, müssen wir den Schwenk rüber machen zu den Damen. Auch da ist natürlich viel passiert. Klar, Grand Slam Tennis passiert immer viel in den Draws. Zur unteren Hälfte können wir schon etwas mehr sagen. Da stehen nämlich Emma Navarro und Aryna Sabalenka im Halbfinale. Navarro hat erst zwei Sätze abgegeben im Laufe des Turniers. Was heißt erst? Also hat zwei Sätze abgegeben, aber ist eine extrem gute Leistung. Eine Spielerin, die ja sich immer mehr ins Rampenlicht spielt. Und das Ganze wird jetzt hier mittlerweile, also zahlt sich wirklich aus, ihre Erfolge in der letzten Zeit. Halbfinale ist ein bis hierhin, und es ist ja noch nicht vorbei, super Ergebnis. Sabalenka hat einen Satz abgegeben. Was denkst du zu den beiden?
Ich fange mal mit Navarro an, weil die hat sich durch einen echt kniffligen Draw auch gekämpft. Ich habe deren letzten drei Matches auch gesehen. Gegen Kostyuk war sie da schon 1-3 im dritten Satz zurück, ehe sie dann wirklich kaum noch Fehler gemacht hat und das Match gedreht hat. Zum Goff-Match kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr, weil wir sicher noch über Goff auch noch reden müssen. Was da nur auffiel, war, dass Navarro in Sachen Beinarbeit nicht so krass unterlegen war wie viele andere und sich da wirklich gut in Ballwechseln drin halten konnte, bis Goff patzte, was an dem Tag echt häufig geschah. Gegen Badosa, das Match war dann noch kurioser, da war es ja 1-5, 0-15 aus Sicht von Navarro gestanden und dann hat sie von den nächsten 24 Punkten 22 gemacht. Das war extrem krass. Auch ungewöhnlich fand ich, weil Badosa normal nicht so komplett die Kontrolle für so lange Zeit verliert. Aber gut, Navarro hat auf jeden Fall, finde ich, ihre Ambitionen auch in Richtung Aufsteigerin des Jahres untermauert, wenngleich ich Paolini da noch ein bisschen vorne sehe. Trotzdem schon krass, also Navarro hat bis zu diesen US Open noch nicht ein Match bei den US Open gewonnen gehabt, nicht mal in der Quali. Und jetzt steht sie im Halbfinale, also das ist schon heftig. Und die letzten beiden Spielerinnen, die das Halbfinale erreicht hatten und davor noch kein Hauptfeldmatch bei den US Open gewonnen hatten, waren Bianca Andreescu und Emma Raducanu. Und da wissen wir ja vielleicht alle noch, wie das ausgegangen ist. Insofern, der Titel ist jetzt Pflicht für Navarro. Nein, sie hat jetzt auf jeden Fall die schwerste Aufgabe überhaupt mit Sabalenka im Halbfinale. Die wirkt bisher echt so dominant. Also klar, gegen Alexandrova hat sie mal einen ersten Satz abgegeben. Aber die ist halt auch so wild unterwegs, die Alexandrova. Das kann mal passieren, wenn die da wirklich mal einen Satz lang wirklich alles trifft. Und Sabalenka hat es ja dann noch souverän korrigiert, war da jetzt nie richtig in Gefahr. Und dass sie jetzt so Qin Wensheng von der Platte schießt, die ich in den Runden zuvor echt stark fand, das hat mich doch überrascht. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht viel davon sehen können vor unserer Aufnahme. Aber du hast ja zum Glück zumindest Teile gesehen und Sabalenka davor auch schon mal gegen Mertens kommentiert. Deswegen ergänz gern du auch ein bisschen was zu Sabalenka. Die sieht schon sehr stark aus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also zu Zheng wirklich nur im Augenwinkel auch. Da habe ich mich vorbereitet auf mein Match in der letzten Nacht, Tiafoe. Deswegen dazu kann ich gar nicht ganz so viel sagen. Es ging ja sehr, sehr schnell. Vielleicht davor, genau wie du schon sagst, gegen Mertens, da kann ich etwas mehr zu sagen. Ich habe den Eindruck bei ihr, dass sich wirklich ganz viel oben im Kopf entscheidet. Also die Power überstrahlt da schon wirklich einiges. Wenn sie es schafft, einen guten Start in ein Match zu haben. Einmal ist das hier bei den US Open nicht der Fall gewesen, hat sie sich aber noch sehr gut eigentlich wieder rausgerettet. Aber wenn sie es schafft, einmal vorne zu sein und für sich im Kopf zu merken, okay, das läuft heute ganz gut in meine Richtung, dann ist sie wirklich ganz schwer nur zu bremsen. Es ist ja immer so dieses Thema, wenn man sie beobachtet, finde ich, sie wirkt relativ schnell genervt, wenn sie ihre Winner nicht so trifft. Weißt du, wenn du, also sie hat eigentlich dann genügend Zeit, vielleicht eine Vorhand oder eine Rückhand anzusetzen und geht mit voller Power drauf, wie wir das von ihr kennen, und der fliegt dann eben vielleicht mal raus, dass sie dann so die Augen verdreht oder einfach genervt ist davon, dass das nicht so klappt wie vielleicht im Training. Und wenn sie es schafft, ich glaube, das ist eine Herausforderung dann für sie, da einigermaßen ruhig zu bleiben innerlich und auf einfach die nächste Chance zu warten, denn die nächste Chance wird auf jeden Fall kommen, allein wenn sie dann da wieder so aggressiv reingeht mit den Returns und so weiter. Also, dass sie die Power hat und die spielerische Klasse ist ganz klar. Frage ist immer so ein bisschen, wie ruhig ist sie, finde ich eigentlich. Das ist so das, was man von außen beobachten kann. Dann, wenn sie das hinbekommt, dann hat sie natürlich sehr, sehr gute Karten. Dann lass uns aber auf die andere Hälfte schauen. Frage, Świątek, klar, vorne vielleicht, also kein Satzverlust bislang. Pegula hat aber auch noch keinen Satz verloren. Die hattest du letzte Woche ja auch schon erwähnt, unter den in der Rubrik, auf wen man noch so schauen müsste. Also das ist sicherlich auch ein interessantes Duell zwischen den beiden. Und dann haben wir noch Haddad Maia gegen Muchova. Bei Muchova freue ich mich natürlich auch immer, weil die einfach ein sehr attraktives Spiel hat. Was sagst du zu denen?
Ja, also ich finde es spannend. Ich bin mir dann nicht so sicher, wer das Finale erreicht. Zu den Tipps kommen wir ja gleich. Also ich fange jetzt mit Świątek an einfach, weil die hat sich nach der eher mäßigen Leistung in Runde 1 schon zunehmend gesteigert. Sieht auf jeden Fall jetzt wieder wie die Spielerin aus, die, also wo man jetzt nicht überrascht wäre, wenn sie am Ende den Titel gewinnt. Scheint schon so, was ich ja letztens ein bisschen spekuliert habe, dass es jetzt doch ein bisschen hilft, dass der Fokus nicht ganz so krass hier auf ihr liegt, weil Sabalenka ist die Favoritin, Goff war bis zu ihm aus der große Superstar und du hast halt noch zwei US-Amerikanerinnen dabei, wo viel Fokus auch liegt. Also sie schwimmt jetzt nicht unter dem Radar, aber es ist jetzt, das Brennglas ist nicht so stark auf sie gerichtet, wie es halt bei French Open und Olympia zuletzt der Fall war. Gegen Pegula führt Świątek im Head-to-Head 6-3. Das letzte Duell war jetzt bei den WTA-Finals 6-1, 6-0 für Świątek. Sowas erwarte ich jetzt eigentlich nicht, weil Pegula hat auch all ihre drei Sätze auf Hartplatz errungen gegen Świątek. Ihr wären wahrscheinlich so schnelle Bedingungen wie in Cincinnati noch lieber gegen die, aber es ist jetzt auch nicht langsam und wie du erwähnt hast, sie hat noch keinen Satz abgegeben. Also mal sehen. Sie kämpft halt gegen ihren Viertelfinalfluch bei Grand Slams. Sechsmal im Viertelfinale, nie weitergekommen.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Vielleicht hilft es hier, dass sie diesmal da eher in der klaren Außenseiterrolle ist. Jetzt war jetzt nicht immer so der Fall in der Vergangenheit. Aber ich warte noch kurz mit meinem Tipp erstmal zum anderen Viertelfinale. Muchova gegen Haddad Maia. Ja, also Haddad Maia hat jetzt eine schwierige, um nicht zu sagen, eher schwache Saison bisher gespielt, hat jetzt aber die Gunst der Stunde genutzt, hat ja auch vom Rückzug von Rybakina ein bisschen sicher profitiert und ja, ich habe das Match gegen Wozniacki dann gesehen, das war auch viel Kampf dabei, aber sie hatte halt dann auch im dritten Satz einfach mehr Waffen und mehr Power als Wozniacki und sich da zurecht durchgesetzt. Ich glaube, bei Muchova wissen inzwischen die meisten, dass ich ihr Spiel für das Schönste im Damentennis halte. Ihr großes Pech ist eben, dass sie so häufig verletzt ist, also auch nach dem Finale bei den French Open letztes Jahr und dem Halbfinale in US Open ist sie dann leider ewig mit einer Handgelenksverletzung ausgefallen, im Frühjahr dann operiert worden. Und dass sie dann halt so zurückkehrt, ich glaube, das ist jetzt ihr fünftes Turnier nach der Verletzung und jetzt schon wieder im Viertelfinale von dem Grand Slam steht, das zeigt einfach ihr absurdes Talent. Hat natürlich durch die lange Pause irrsinnig viele Punkte verloren und zumindest jetzt durch das Viertelfinale sichergestellt, dass sie überhaupt in den Top 100 bleibt. Und hier direkt schon mal eine Warnung an dich. Also wenn wir am Ende des Jahres wieder das Draftspiel machen sollten und ich dir großzügig den ersten Pick überlasse und du dann Muchova nimmst, dann beende ich den Podcast auf der Stelle. Also überleg dir das gut.
Ja, dadurch, dass du es jetzt nochmal so gesagt hast, werde ich drüber nachdenken.
Okay. Nein, aber im Ernst, Muchova hatte bisher auch einen kniffligen Draw, hat noch keinen Satz abgegeben und wie sie Paolini da im Achtelfinale wirklich komplett hilflos aussehen ließ, das war schon beeindruckend. Also während andere da irgendwie, Paolini greift da ja gerne mal überraschend an ans Netz und dann andere versuchen irgendwie kopflos mit 100 km/h Richtung Netz zu feuern, was Paolini halt mit ihrem guten Volleyspiel gut kontern kann. Und Muchova hat da einfach zum gefühlvollen Lob angesetzt oder einfach mal wirklich einen fast schon sanft gespielten Passierball vorbeigespielt, weil sie einfach Paulinis eher geringere Spannweite ausnutzte. Also sie ist für mich die kompletteste Spielerin im Draw, weil sie halt einfach alles kann. Das macht sie aber nicht automatisch zur besten oder erfolgreichsten. Also Sabalenka, Rybakina, die haben Waffen, die machen sie unspielbar manchmal. Und Świąteks System funktioniert halt so überragend. Also außerhalb des Rasens zumindest. Und dann, sie braucht halt einfach keinen Stoppball. Oder ihr Volleyspiel muss auch nicht gut sein. Das reicht halt, wie sie es spielt. Und es kann also sein, Muchova reicht das Halbfinale und wird dann von Świątek vorgeführt. Das ist alles möglich. Ändert für mich aber wenig an der Meinung, was das Spiel betrifft. Und Muchova müsste halt wirklich einmal länger gesund bleiben, um wirklich beurteilen zu können, wie gut sie eigentlich werden kann.
Na okay, los, komm, dann hau deine Tipps raus. Jetzt bin ich gespannt.
Okay, ja, also bei Pegula habe ich das Gefühl, sie gewinnt die Matches, die sie gewinnen muss bei Grand Slams, was ja auch eine Qualität ist. Aber wenn dann die ganz Großen kommen, wird es dann oft ein bisschen enger. Und ich sehe schon so eine Welt, in der sie das mit dem Publikum im Rücken gewinnt, aber ich gehe trotzdem auf Świątek. Ja, beim anderen Viertelfinale, vielleicht wahrscheinlich kennen von euch viele halt schon den Ausgang, wenn sie es hören. Für mich hat halt Muchova auf alle Fälle die größeren Waffen. Sollte es Haddad-Meier aber in die Länge ziehen, über 2 Stunden eine richtige Schlacht draus machen, dann glaube ich, wachsen ihre Chancen mit jeder Minute, die es länger geht, weil man dann auch nicht weiß, ob Muchova nach der langen Pause schon wieder körperlich so weit ist. Ich gehe jetzt einfach trotzdem mit Muchova, nachdem ich schon so von ihrer Spielweise geschwärmt habe und Świątek setzt sich dann gegen Muchova durch. Unten glaube ich schon an Sabalenka. Klar, es gibt diesen kleinen Halbfinalfluch bei der und Navarro mit ihrer Beinarbeit ist schon jemand, wenn Sabalenka anfängt nervös zu werden, dann kann das sehr komplex werden. Aber wenn Sabalenka dann einen guten Tag hat, dann schießt die Navarro auch vom Court. Deswegen Sabalenka und Świątek im Finale und Sabalenka setzt sich durch. Und falls du das Gleiche hast, sage ich mal noch in 3 Sätzen.
Ich habe nicht das Gleiche, tatsächlich. Ich hau jetzt mal einen raus. Ich glaube auch, dass wir das Halbfinale sehen werden, Świątek gegen Muchova. Und sage jetzt einfach mal, dass Muchova sich da durchsetzt. So, das ist das eine.
Okay.
Ja. Pass auf. Und jetzt sage ich, dass bei Navarro gegen Sabalenka Emma Navarro sich durchsetzt. Und dann, ja, jetzt bist du erstaunt, ne?
Ja.
Und dann gewinnt Emma Navarro die US Open.
Ja, schade. Hättest du jetzt einen Muchova getippt, hätte ich sie dir beim Draftspiel überlassen.
Ja, wer weiß. Man muss doch auch mal, also guck mal, jetzt haben wir mal was ganz, ganz Unterschiedliches. Das hat doch auch mal seinen Reiz.
Absolut. Bin ich sehr gespannt.
Ja, wahrscheinlich kommt es bei mir komplett anders. Aber ich habe auch letzte Woche schon überhaupt nicht gut getippt. Das ist aber auch nicht so schlimm. Das ist auch okay für mich, wenn dann einer sagt, oh, guck mal hier, der kommentiert immer und sollte sich eigentlich gut auskennen, dann kommt es ganz anders. Ich finde, es kann im Tennis so viel passieren. Also das haben wir ja mittlerweile auch gelernt. Jetzt müssen wir nach hinten raus noch kurz auf 2 Topstars gucken, die früh rausgegangen sind. Also vielleicht erstmal auf Rybakina geschaut. Bei der fragt man sich schon, was da eigentlich tatsächlich los ist, oder? Also immer wieder körperliche Probleme. Dann hat sie sich jetzt getrennt von ihrem Coach Stefano Vukov, der relativ kurz und knapp dann in der Insta-Story wahrscheinlich auch von Rybakina gesehen hat. Das war recht emotionslos. Was ist denn wohl bei Rybakina los?
Es ist sehr rätselhaft, also auch mit ihrer Absage aufgrund mehrerer Verletzungen oder meiner Verletzungen. Also es war gleich vom Plural die Rede. Keiner weiß genau, worum es geht. Du hast erwähnt, die Trennung vom langjährigen Trainer, um den es in den letzten Tagen dann auch noch einige Spekulationen gab, wo ich mich aber jetzt erstmal nicht beteiligen will, bis ich da wirklich was Handfestes höre. Auch bei Rybakina gab es ja Gerüchte, dass die jetzt bald aufklären will, dass da noch mehr dahinter steckt und was los ist. Karriereende stand irgendwie im Raum und ja, da hieß es dann Meldung am Montag, glaube ich, vergangener Montag soll dann irgendwie was rauskommen und da kam dann aber nur raus, dass sie jetzt das Gesicht einer Autofirma wird. Also alle mal ein bisschen auf die Bremse treten, um in dem Bild zu bleiben. Ich bin gespannt, ob wir sie in dem Jahr nochmal auf dem Court sehen, ganz ehrlich. Und ich habe mir halt wirklich nur abgespeichert, sie im nächsten Power-Ranking erstmal außen vor zu lassen, bevor ich nicht gesehen habe, dass sie wirklich mal einen Grand Slam ohne Krankheit, ohne Verletzung oder was auch immer durchspielen kann. Wie gesagt, das wäre ihr wirklich zu wünschen.
Ja, ich denke auch. Und die andere ist natürlich Coco Gauff. Also bei der müssen wir schon sagen, die hat diese Erwartungshaltung nicht so ganz erfüllen können, um das mal so zu formulieren. Ich finde, sie hat schon doll gewackelt im Laufe dieses Turniers. Ich habe sie auch einmal kommentiert gegen Tatjana Maria. Das war ein erster Satz, der auch alles andere als gut war. Den zittert sie sich nach Hause. Mit 6-4 hat sie den gewonnen. Was denkst du über Coco Gauff?
Ja, also ihr Spiel ist echt eines der interessantesten auf der Tour. Also in dem Punkt, dass kaum eines halt auch widersprüchlicher ist. Also sie hat mit oder vielleicht sogar die beste Rückhand, hat einen sehr starken ersten Laufschlag, besitzt wohl die beste Athletik auf der Damentour, aber dem gegenüber steht halt eine Vorhand, die kein Top-50-Niveau hat und der zweite Aufschlag, der zumindest aktuell nicht mal Top-1000-Niveau hat. Also ja. Ich habe mir das Match gegen Navarro angeschaut und wir können das jetzt durchdeklinieren, wie wir wollen. Sie hat natürlich mit 60 Unforced Error viel zu viele leichte Fehler auch gemacht und ja, ihre Rückhand war ungewöhnlich anfällig, aber ich werde jetzt nicht anfangen, über ihre Rückhand zu diskutieren, weil sie damit mal einen schwächeren Tag hatte, wenn sie halt zwei so riesig große andere Baustellen hat. Also über die Vorhand haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Ich finde weiter, dass sich das Fehlen von Pere Rieber da im Trainerteam bemerkbar macht. Brett Gilbert ist halt doch eher ein Taktik- als ein Technikcoach. Und ich finde auch dessen Haltung, das Problem zu ignorieren, dann ist es keins. Das klappt halt nur bis zu einem bestimmten Grad. Ich glaube schon, dass ihr jemand helfen würde, der sich dem Problem gezielt widmet. Ich sehe es aber noch größer beim Aufschlag. Also 19 Doppelfehler gegen Navarro. Also nur einmal hatte sie das in ihrer Karriere schon mal geschafft. Das war French Open 2020. Also, und vor allem der dritte Satz, die 11 Doppelfehler. Ich konnte da kaum glauben, was ich sehe. Also jedes Mal, wenn diese über zweiten Aufschlag mussten, haben schon alle aufgestöhnt, weil alle wussten, was passiert. Ich habe gedanklich wirklich schon immer einen Punkt bei Navarro dazugezählt. Also es war so krass. Das letzte Aufschlagspiel, Gauff, 3 Doppelfehler. Navarro hatte bei diesem letzten Aufschlagspiel nur einmal den Return überhaupt zurückspielen müssen, um sich das Break zu holen. Und das war bei Matchball. Und anders als ich war sie zum Glück nicht so überrascht, dass der zweite Aufschlag überhaupt den Weg über das Netz gefunden hat, dass sie tatsächlich noch den Ball zurückschlagen konnte. Ich hätte überhaupt nicht reagiert, weil ich es gar nicht mehr erwartet hätte. Also es gibt sicher größere Aufschlagspezialisten als ich auch. Die haben auch darauf hingewiesen, dass Gauff der Ballwurf von ihr nicht in der richtigen Position ist und ihr Ellenbogen ist wohl zu tief. Was mir aber gegen Navarro aufgefallen ist, jeder zweite Aufschlag ist auch komplett anders. Sie weiß nicht, was sie machen soll, auch wenn es nicht läuft. Also die serviert einmal mit 130 km/h, der nächste kommt mit 170 km/h. Sie hat keinen Plan, was sie da machen soll. Also dieses wackelige Kartenhaus, auf dem ja ihre mäßige Aufschlagtechnik ein bisschen steht, das fällt unter Druck sowas von zusammen und es gibt halt keine Variante, auf die sie sich wirklich verlassen kann. Also, weißt du, ein Aufschlag so von mir aus mit 130, 140 km/h in die Mitte, der aber dann sicher kommt. So einen hat sie nicht in ihrem Repertoire. Wenn sie im Flow ist, läuft das alles. Auch der zweite Aufschlag, der kommt dann wunderbar. Aber kaum fängt sie an zu wackeln, ist alles weg. Also wirklich, ich glaube, ihr würde auch ein relativ harmloser zweiter Aufschlag reichen, um den Ball ins Spiel zu kriegen. Weil klar gerät sie beim Return schnell unter Druck. Aber sie hat so eine super Athletik, dass sie dann in den meisten Fällen, wenn jetzt nicht gerade ein Returnwinner von Sabalenka mit 130 km/h kommt, die kann sich dann, glaube ich, noch im Ballwechsel erstmal halten. Nur sie bräuchte halt wirklich so ein Sicherheitsnest, irgendeinen Aufschlag, auf den sie sich verlassen hat, wie wirklich andere Topspieler auch ihn haben. Das Gute ist, finde ich jetzt, sie versteckt das Problem nicht mehr, hat es offen angesprochen, hat es auch wirklich für sich als mentalen Block ausgemacht, weil sie halt im Training oft 30 Ausschläge in Folge trifft. Ich glaube auch, dass es ein wichtiger Punkt ist, aber ich glaube auch, dass die Technik noch ein bisschen verbesserungswürdig ist. Vielleicht ist sie überlegt, ein weiteres Augenpaar dazu zu holen, das würde ich auf jeden Fall gut finden. Andy Roddick hat ja schon mal mit ihr geübt, laut dem waren es aber nur 2 Trainingseinheiten. Das ist vielleicht ein bisschen wenig, um es dauerhaft zu lösen, aber ich glaube schon, dass da irgendein Aufschlagtrainer oder so mal her muss. Eventuell auch mal eine längere Pause vielleicht, um daran wirklich zu arbeiten, weil sie kann, glaube ich, an sich eine sehr gute Aufschlägerin sein, zeigt sie ja auch beim ersten Aufschlag, aber mit dem zweiten Aufschlag macht sie sich halt alles kaputt. Also also Sabalenka könnte ihr Mut machen, die hatte ja auch mal so einen Jips sogar und da sieht man jetzt auch nichts mehr. Also das ist, glaube ich, schon behebbar, aber man muss halt wirklich da dran arbeiten.
Ja, und sie ist aber eben auch noch, und das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was du auch zu Alcaraz gesagt hast, auch noch sehr, sehr jung. Also
ja.
Da kann auch wirklich, also überhaupt, was sie schon erreicht hat, das ist ja schon Wahnsinn. Jetzt hat sie eine etwas schlechtere Phase, auch da würde ich sagen, nicht ganz ungewöhnlich, dass sowas passiert. So, dann haben wir noch eine gute Nachricht aus deutscher Sicht. Jetzt machen wir einen Strich unter die Herren im Einzel und unter die Damen im Einzel. Kevin Kravitz und Tim Pütz stehen im Halbfinale der US Open. Das ist eine gute Leistung und sie treffen auf Arevalo Pavic. Die Kombination, die ist an 4 gesetzt. Kevin Kravitz und Tim Pütz meine ich an 10, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe sie auch einmal kommentiert, habe ich jetzt gerade nicht mehr nachgeschaut, aber ich glaube an 10. 2-2 im Head-to-Head gegen Arevalo Pavic. Wer weiß, vielleicht geht da was. Ist natürlich auch eine namhafte Paarung und das soll so die letzte Nachricht dann sein, die wir hier mit reingeben in diese zweite Folge und damit kommen wir zum Ende. Es ist so, dass wir uns dann am Montag nochmal wieder melden, aber leider nicht mit Stefan. Du wirst einmal ersetzt werden müssen von Sophie, die ist ja hier auch schon mit dabei gewesen. Du, für dich geht's nach Skandinavien und in Richtung Halbmarathon, ja? Bist du denn fit?
Ja, das werden wir dann am Samstag sehen, ich hoffe es. Ja, genau, also wie du schon gesagt hast, aber Sophie wird mich ja ersetzen und vielleicht schaffe ich es ja sogar am Abend, wenn ich mich eh nicht mehr so viel bewegen kann, ein Finale zu gucken und dann melde ich mich vielleicht mit einer Sprachnachricht, aber ja, ihr beiden werdet es auch ohne mich sonst hinkriegen.
Ja, aber Sprachnachricht finde ich sehr, sehr gut, das machen wir so, ansonsten, ihr wisst Bescheid. Freut euch also auf die nächste Folge, die kommt am nächsten Montag. Dann alles zu den Halbfinals und den Finals. Dann schauen wir, wer das Rennen wirklich gemacht hat und ob meine Tipps wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Das werden wir dann alles sehen. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.